Es ist wie bei dem weltberühmten Wandgemälde von Leonardo da Vinci, das Abendmahl. Dort sitzt Judas, ein wenig abseits der anderen, den Oberkörper leicht zurückgelehnt, sein Gesicht im Halbschatten. Und was hält er in der Hand? Er klammert sich an einen kleinen Beutel, den Beutel mit dem Geld. Dieses Bild hat unser Verständnis von Judas über Jahrhunderte geprägt. Es ist das Bild des gierigen Verräters. Auch die Bibel spart nicht mit drastischen Etiketten. Das Johannesevangelium nennt ihn im 12. Kapitel schlicht einen Dieb, der Geld aus der gemeinsamen Kasse unterschlagen hat. Im 6. Kapitel sagt Jesus selbst die erschreckenden Worte: Habe ich nicht euch 12 erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel? Aber wir müssen uns heute die Frage stellen, sind diese Bezeichnungen korrekt? War Judas wirklich diese fleischgewordene Bosheit ein gieriger Kleinkrimineller? Oder ist das, was wir in den Evangelien lesen, auch ein Stück weit eine Schwarzzeichnung im Nachhinein? Die Jünger und die erste Gemeinde standen nach Ostern vor dem unlösbaren Problem: Wie konnte einer von uns, einer, den Jesus selbst gerufen und geliebt hat, ihn ausliefern, ihn verraten? War es vielleicht einfacher, ihn zum Teufel zu erklären, als die tiefe menschliche Tragödie dahinter zu sehen? Es gibt viele Sichtweisen auf Judas. Man kann ihn als tragisches Werkzeug Gottes sehen oder als jemand, der einfach nur Geld wollte. Mir persönlich leuchtet eine Sichtweise am meisten ein, die Judas nicht als Monster, sondern als brennenden Idealisten zeichnet. Die Sicht eines Zeloten. Judas war nicht der einzige in der Gruppe Jesu, der radikale Ansichten hatte. Wir wissen aus den Jüngerlisten, dass auch Simon der Zelot zu den 12 gehörte. Die Zeloten waren die Eiferer ihrer Zeit, eine Widerstandsbewegung gegen die römische Besatzung. Ihr Herz brannte für die Freiheit Israels, für die Revolution. Sie warteten auf einen Messias, der endlich aufräumt. Sie warteten auf den Löwen von Juda, eine kraftvolle, majestätische Gestalt. Ein Messias als Befreier, der mit Brüllen und Krallen die Feinde Gottes in die Flucht schlägt. Stellen Sie sich diesen Judas vor. Er sieht die bittere Not seines Volkes. Er sieht die römischen Legionen in den Gassen Jerusalems. Er wünscht sich endlich Freiheit, wie damals beim Auszug in Ägypten. Ein Gott, der durchgreift. Und dann hört er von diesem Jesus. Er sieht die Vollmacht, mit der Jesus spricht. Er sieht die Wunder, die er tut. Und in Judas Kopf entsteht ein Film. Da ist er endlich. Da ist der politische Befreier. Mit diesem Jesus an der Spitze werden wir die Römer stürzen. Wir werden endlich wieder frei sein, einen guten König haben, ein heiliges Israel, wie damals in Ägypten. Judas folgte Jesus nicht, um ein spirituelles Trostpflaster zu bekommen. Er folgte ihm, um die Welt zu verändern. Hier und jetzt, frei und messbar. Er wollte den Löwen, er wollte Macht für die gute Sache. Aber Jesus sprach immer öfter von einem ganz anderen Bild. Er sprach vom Lamm. Während Judas auf das Signal zum Angriff wartet, predigt Jesus die Bergpredigt. Er redet von der Feindesliebe und Demut gegenüber der Obrigkeit. Die Worte Jesu lösen in Judas etwas aus. So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Judas muss innerlich getobt haben. Wann geht's denn endlich los? Wann sind wir frei? Judas sah sein Zeitfenster für die Revolution immer kleiner werden. Der Konflikt spitzt sich in der Passionswoche zu. In Gethsemane passiert dann das Unbegreifliche. Wir haben es vorhin gehört. Judas führt die Truppe an. Viele glauben, er wollte Jesus vernichten. Aber wenn er ein Zelot war, wollte er ihn vielleicht retten, indem er ihn zur Macht verhelfen wollte. Ein kleiner Schubser nur. Er dachte vielleicht, wenn ich ihn in die Enge treibe, wenn die Soldaten ihn festnehmen, dann wird er doch endlich seine göttliche Kraft nutzen. Dann endlich wird er den Löwen rauslassen müssen, um zu überleben. Er war der verzweifelte Versuch, Gott zu dem zu bringen, was er sich wünschte und erhoffte. Ein Kuss als Startschuss für eine Revolution, die Jesus so nie gewollt hat. Doch Judas muss es mit ansehen. Jesus wehrt sich nicht. Er verbietet das Schwert. Im Moment der Momente, wo es doch endlich losgehen könnte, wieder dieser querdenkende Jesus. Steck dein Schwert zurück in die Scheide. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Er heilt, statt durchzugreifen. Er lässt sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen. In diesem Moment bricht für Judas die Welt zusammen. Sein Gott funktioniert nicht, wie er hofft und gewünscht. Sein Messias weigert sich, der politische Löwe zu sein, den Judas so dringend brauchte. Gott funktioniert nicht. Liebe Gemeinde, wir müssen uns fragen, warum ist diese Geschichte für uns heute so wichtig? Warum ist sie das Fundament unseres Glaubens? Der Philosoph Ludwig Feuerbach provoziert uns. Er behauptet, Gott sei nichts anderes als die Projektion menschlicher Wünsche. Du denkst dir Gott nur aus. Wir wünschen uns Unsterblichkeit, also erfinden wir den ewigen Gott. Wir wünschen uns Gerechtigkeit, also erfinden wir einen gerechten Richter. Wir wünschen uns Schutz und Beistand, also erfinden wir einen himmlischen Vater. Gott sei nur das Echo unseres eigenen Ichs. Wie antworten wir auf diese Provokation? Ich lade Sie ein, aufs Kreuz zu schauen. Schauen wir aufs Kreuz, dann bricht diese Theorie in tausend Stücke. Das Kreuz ist die radikale Antiprojektion. Sieht so ein Gott aus, am Kreuz hängend? Wie sieht denn Gott für Sie, für dich aus? Vielleicht ein lieber alter weiser Mann, der mit Rauschebart auf einer Wolke sitzt? Das, liebe Gemeinde, das denken wir uns aus. Kein Mensch auf dieser Welt würde sich einen Gott wünschen, der nackt und blutig und schreiend an einem Foltergerät hängt. Kein Mensch würde eine Religion konstruieren, in der der Retter der Welt kläglich an der Macht des Staates scheitert und von seinen engsten Freunden verlassen wird. Das Kreuz ist die Zertrümmerung dessen, was wir uns unter Göttlichkeit vorstellen. Es ist der Moment, in dem Gott uns zeigt, dass er eben nicht das Echo unserer Wünsche ist. Judas wollte den Löwen, aber er bekam das Lamm. Er wollte den Sieg, aber er bekam das Opfer. Und genau hier, an diesem Punkt des totalen Widerspruchs zu unserer menschlichen Vorstellungen, liegt die tiefe Wahrheit des Evangeliums. Ein Gott, den wir uns selbst ausgedacht hätten, würde niemals dort enden. Ein Gott, der nur unsere Projektion wäre, würde vom Kreuz herabsteigen und seine Feinde vernichten. Er zeigt nicht seine Allmacht, indem er die Römer vernichtet. Natürlich hätte er als allmächtiger Gott das gekonnt. Er aber bleibt am Kreuz und leidet. Das zeigt mir, Gott gibt es wirklich. Wie ist es mit uns? Was denken wir über Gott? Diese Sehnsucht nach dem Löwen, vor der uns das Kreuz bewahren will, begegnet uns heute oft in einem Gewand, das wir Segen nennen. Wie oft hören wir Menschen sagen, ich bin so gesegnet. Und wenn man nachfragt, was diesen Segen ausmacht, dann kommen Antworten wie, Wir hatten einen so schönen Urlaub. Ich habe endlich die Beförderung im Beruf bekommen. Meine Kinder sind so erfolgreich. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das sind wunderbare Dinge, für die wir danken können. Aber ist das wirklich die Definition von göttlichem Segen oder die Definition von Wohlstandsevangelium? Wenn wir Segen nur mit Erfolg, Wellness und Karriere gleichsetzen, dann sind wir Judas gefährlich nahe. Wir machen Gott zum Garanten für unser privates Glücksmanagement. Wir wollen den Löwen, der uns den Weg zum Erfolg freibrüllt. Wir wollen einen Gott, der unsere Wünsche und Projektionen erfüllt. Was aber macht den Segen wirklich aus? In der Geschichte von Jesus sehen wir, der tiefste Segen Gottes findet sich oft dort, wo wir es am wenigsten vermuten. Im Ausharren, im Tragen des Kreuzes, in der Liebe, die auch dann bleibt, wenn der Erfolg ausbleibt. Segen ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeit, sondern die Gegenwart Gottes mitten darin. Jesus am Kreuz ist der ultimative Widerspruch gegen ein Christentum, das nur auf Wohlfühlen und Karriere schielt. Es ist das Lamm, das den Schmerz der Welt trägt, nicht der Löwe, der uns den Logenplatz im Leben reserviert. In der Passionsgeschichte sehen wir, wie Jesus sich konsequent gegen die zelotische Sicht wehrt. Im Verhör vor Pilatus stellt er klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er lässt sich nicht zum Werkzeug eines politischen Umsturzes machen. Und dann dieser Moment unter dem Kreuz. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Das ist der letzte Schrei der Vernunft, der Ruf nach dem allmächtigen Löwen. Die Leute wollen einen Beweis seiner Macht. Judas wollte ihn, das Volk wollte ihn und ja, wir wollen ihn oft auch. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich doch mal mächtig, mach meinem Elend ein Ende und steig doch herab. Aber Jesus bleibt oben. Er schweigt. Er stirbt unter der spöttischen Inschrift Inri. Jesus von Nazareth, König der Juden. Es ist der andere König, der keine Armee hat, sondern nur seine ausgebreiteten Arme. Er setzt der Macht der Gewalt die Macht der Liebe entgegen. Er zeigt, dass Gott eben keine Projektion unserer Wünsche ist. Wäre er eine Projektion, dann wäre er aus menschlicher Sicht an diesem Kreuz gescheitert. Wer würde sich einen Gott ausdenken, der dort endet? Niemand. Dass Jesus diesen Weg ging, ist für mich das stärkste Indiz für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu. Es ist eine Geschichte, die sich kein Mensch so ausgedacht hätte. Sie widerspricht jeder menschlichen Logik von Sieg und Niederlage. Sie kommt nicht aus der Konstruktion des späteren Jüngerkreises, denn die Jünger waren ja selbst diejenigen, die bis zum Schluss auf den Löwen gehofft hatten. Dieser Weg ist in Gott selbst angelegt. Gott zeigt sich uns. Er ist die göttliche Wahrheit, die unsere menschliche Vernunft sprengt. Und nun kommen wir zum zentralsten Satz unseres Glaubens, dem Herzstück, das alles verändert. Jesus ist für uns gestorben. Das ist kein bloßes theologisches Dogma, das ist eine persönliche Liebeserklärung. Jesus am Kreuz, er hat es für dich getan. Jesus am Kreuz, er ist für dich diesen unglaublichen Weg gegangen. Er hätte den Löwen wählen können. Er hätte mit einem allmächtigen Wort die Legionen der Engel rufen können. Er hätte das Feuer vom Himmel regnen lassen können, um seine Gerechtigkeit zu beweisen. Aber er tat es nicht. Jesus am Kreuz. Er wählte die Liebe des Lammes. Warum? Weil die Macht des Löwen uns vielleicht zum Gehorsam gezwungen hätte, aber nur die Liebe des Lammes kann unsere Herzen gewinnen. Er ist für dich in die tiefste Ohnmacht gegangen, damit du in deiner Ohnmacht nie wieder alleine bist. Er ist den Weg der Schande gegangen, damit du in deiner Schande erhobenen Hauptes vor Gott stehen kannst. Gott ist nicht die Projektion deiner Wünsche nach Wohlstand, Macht und Erfolg. Er ist die Realität einer Liebe, die bereit ist, alles für dich zu geben. Jesus am Kreuz. Er hat nicht den menschlichen Wünschen nach politischer Freiheit entsprochen, sondern der göttlichen Notwendigkeit, dich aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes zu befreien. Das ist der wahre Segen. Nicht der Urlaub, nicht der Kontostand, sondern die Gewissheit, ich bin erlöst. Jemand ist für mich durch die Hölle gegangen, damit ich das Licht sehe. Judas wollte Israel befreien. Jesus hat die Welt geheilt, indem er ihr Leid trug. Er hat den Kuss des Verräters mit der Umarmung der Vergebung beantwortet. Lassen wir den kleinen Judas in uns los, der Gott immer nur benutzen will, der forciert, dass Gott funktioniert. Vertrauen wir uns stattdessen dem Lamm an, das uns bereit ist, alles zu geben. Nicht den menschlichen Wünschen nach Macht entsprechend, sondern der göttlichen Liebe folgend. Jesus am Kreuz, er hat es für dich getan, aus Liebe. Amen.